Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan. Was nimmt man als erstes wahr, wenn man wieder auf der Erde ist? Den Geruch von Schnee und Erde.
Erstmal den Geruch vom Schnee und von der Erde. Das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man das ein halbes Jahr nicht gehabt hat.
Das sagte so heute Alexander Gerst, Deutschlands erster Kommandant auf der ISS. Er ist wieder gut auf der Erde gelandet, nachdem er ein halbes Jahr da oben war. Astrophysiker Michael Büker wird uns gleich erklären, wie es jetzt im Leben von Alexander Gerst, eines Astronauten, wieder auf der Erde weitergeht. Denn Gerst wird jetzt
ein paar Wochen Reha-Programm machen. Da geht es darum, die vielen Veränderungen, die der Körper in einigen Monaten in der Schwerelosigkeit erfährt, so ein bisschen abzufedern.
Außerdem gab es an diesem Donnerstag ein Gerichtsurteil in Sachen Antibabypille. Wir sprechen mit der Gynäkologin Maggie Banzi-Palochowski darüber, welche Antibabypillen zu einem erhöhten Thromboserisiko führen.
Gerade bei den kombinierten Pillen, das heißt, die aus zwei Hormonen bestehen, gibt es immer ein etwas erhöhtes Thromboserisiko. Und das Thromboserisiko unterscheidet sich je nachdem, welches Gestagen zum Einsatz kommt.
Und ja, in 4 Tagen findet das christliche Weihnachtsfest statt. Welche Grüße schreibt man jetzt bitte schön auf die Grußkarten?
Ja, ich habe einen Freund in Hamburg, den ich vermisse, den Benjamin. Den habe ich einfach geschrieben, ich vermisse dich, du Arschkrampe. Schöne Tage.
Kann man so machen. Wir haben noch weitere Vorschläge. Wir helfen euch auch in dieser Lebenslage. Das alles jetzt für euch in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist vorbei. Der Kampf ist gewonnen. Der sogenannte Islamische Staat ist besiegt. So sieht's zumindest US-Präsident Donald Trump.
Wir haben sie geschlagen, wir haben das Land zurückgeholt. Jetzt ist es an der Zeit, dass unsere Truppen zurückkommen. Ich bin immer traurig, wenn ich Briefe an Eltern, Frauen, Männer von Soldaten schreiben muss, die im Kampf für unser Land gestorben sind.
Fighting for our country. Das hat er gestern so gesagt. Viele Parteikollegen der Republikaner bezeichnen das als großen Fehler. Der russische Präsident Wladimir Putin findet den Abzug hingegen gut. Wir fragen uns, was wäre denn wirklich für die Bevölkerung in Syrien wichtig und was bedeutet dieser Abzug zum Beispiel für die bisherigen US-Partner, die Kurden? Sprechen wir jetzt drüber mit Christine Hellberg. Sie ist Journalistin und Nahost-Expertin. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Hellberg, Trump sagt, seine Soldaten sollen jetzt nach Hause kommen, weil der sogenannte Islamische Staat besiegt sei. Stimmt das Ihrer Meinung nach?
Nun, wirklich nachhaltig ist der IS nicht besiegt. Er ist tatsächlich territorial zurückgedrängt. Das heißt, es sitzen immer noch ungefähr 2000 Kämpfer im syrisch-irakischen Grenzgebiet. Die haben sich da verschanzt. Aber vor allem ist der IS überhaupt nicht ideologisch besiegt. Denn im Irak und in Syrien gibt es Millionen von jungen Menschen, die ohne Perspektive sind, die politisch unterdrückt werden, die überhaupt nicht mitbestimmen können politisch, die sich erniedrigt fühlen, die da im Elend leben, zum Beispiel in der Stadt Raqqa. Raqqa wurde von den USA massiv zerstört, weil das mal die Hauptstadt war des IS in Syrien. Und das haben die Amerikaner eben versäumt, auch wieder aufzubauen. Das ist immer noch vermint, da sind ganz viele Trümmer. Und das ist natürlich genau der Nährboden, den die Extremisten dann wieder nutzen, um eine neue Extremistengruppe zu schaffen. Also irgendein IS 2.0. Und insofern ist es eine Frage der Zeit, dass da eine solche Terrorgruppe womöglich wieder entsteht.
Jetzt sind knapp 4.000 US-Soldaten im Norden Syriens da stationiert. Die sollen eben jetzt abgezogen werden. Sollten die Streitkräfte nicht so lange bleiben, bis es in Syrien wieder geordnete Strukturen gibt?
Nun, die Amerikaner sind ja gar nicht nach Syrien gegangen, um irgendwelche Strukturen zu verändern. Im Gegensatz zum Irak und im Gegensatz zu Afghanistan ging es in Syrien nicht um einen Regimewechsel, also um einen Sturz des Machthabers Bashar al-Assad. Man hat zwar mal Rebellen unterstützt und finanziert, aber das war alles ziemlich planlos und halbherzig, sondern eigentlich sind die Amerikaner nur nach Syrien gegangen, um den IS zu bekämpfen und jetzt auch um den Iran einzuhegen. Also Strukturen werden da nicht geschaffen durch die Amerikaner, sondern tatsächlich hinterlassen sie da jetzt ein Vakuum.
Lassen Sie uns gleich über das Vakuum sprechen, aber eigentlich könnte man doch sagen, wenn man Politik macht, macht man doch alles richtig, wenn man einen Auftrag erfüllt und der fertig ist in dem Gedankengut von Donald Trump zum Beispiel, wenn er hingegangen ist, hat gesagt, der Trump muss besiegt werden, Haken drunter, ist so für ihn.
Ja, aber er hat eben eine falsche Wahrnehmung und es geht ihm eigentlich auch gar nicht um Syrien. Eigentlich geht es Donald Trump auch nicht um eine langfristige Strategie im Nahen Osten. Er hat ja gerade vor ein paar Monaten gesagt, nö, die Amerikaner bleiben jetzt so lange dort, bis der Iran mit seinen eigenen Milizen das Land verlassen hat. Das alles passiert nicht. In Wirklichkeit wird der Iran jetzt genau dieses Vakuum füllen im Osten des Landes und wird nämlich seine schiitische Achse ausbauen vom Iran über den Irak und Syrien bis in den Libanon, denn dort sitzt die Hisbollah und die greift ja auch immer mal wieder Israel an. Das ist also ein großes Problem für Israel und die Israelis sagen, die größte Gefahr für uns ist der Iran und der ist dann nun total erstarkt in Syrien und auch damit, also durch diesen Truppenabzug der Amerikaner, überlässt man das Feld eben dem Iran und Russland als Unterstützer des Regimes.
Der einzige Kooperationspartner im Land in Syrien sind bisher die Kurden gewesen. Was bedeutet dieser Abzug jetzt für Sie?
Für die Kurden ist das tatsächlich eine Tragödie. Also diese kurdischen Volksverteidigungseinheiten sind die Hauptverbündeten des Westens gewesen. Die haben für den Westen den IS bekämpft, an vorderster Front, am Boden und werden nun bedroht durch den türkischen Präsidenten Erdogan, der nämlich verhindern will, dass im Nordosten Syriens ein kurdisches Autonomiegebiet entsteht. Das könnte ja für seine Kurden im Land, es gibt ja 15 Millionen Kurden in der Türkei, die könnten sich dann ermutigt fühlen, sowas Ähnliches zu fordern. Deswegen will also Erdogan den Nordosten angreifen. Die USA sagen jetzt, och, die Kurden brauchen wir nicht mehr, die lassen wir jetzt im Stich. Die Kurden fühlen sich wieder verraten, was historisch ja schon immer mal wieder passiert ist und fühlen sich jetzt eben im Stich gelassen, gerade wo Erdogan akut diese Invasion plant im Norden.
Das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, könnte man es auch so lesen, dass Erdogan mehr oder weniger grünes Licht von Trump jetzt bekommen hat durch diesen Abzug der Truppen?
Ja, ich denke, das kann man sagen und Erdogan hat dafür auch bezahlt. Er hat nämlich gerade angekündigt und beschlossen, dass die Türkei ein Luftabwehrsystem, also ein Raketenabwehrsystem der Amerikaner kauft in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar. Dieser Deal ist gerade bestätigt worden und er wurde freigegeben durch die US-Regierung. Und das ist im Grunde der Preis, den Erdogan dafür bezahlt, dass Trump ihm jetzt grünes Licht gibt, um im Norden die Kurden anzugreifen. Und das fühlt sich dann natürlich tatsächlich wie Verrat an.
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, seine Truppen aus Syrien rauszuholen. Inwieweit das die Kurden betrifft, die dort vor allem im Norden sich verbündet hatten mit dem US-Partner. Darüber habe ich gesprochen mit Christine Hellberg. Sie ist Journalistin und Nahost-Expertin. Lieben Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, er ist wieder da. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist heute Morgen wieder auf der Erde gelandet. In der Steppe von Kasachstan. Wie war die Landung?
Sogar entspannt im Vergleich zur letzten Landung. In der letzten Landung hatten wir anderthalb Mal mehr G-Kräfte und sind dann hinterher noch ein bisschen vom Wind rumgeschleift worden. Heute lief es sehr viel einfacher und angenehmer.
Also eher eine weichere Landung. Heute diesmal, jetzt dürfte er gerade auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen sein. Da wird er heute auch noch erwartet. Nach 6,5 Monaten mit schweren Losigkeit im All. Ist aber die Frage, naja, wie ist da generell so der Aufenthalt auf der Erde plötzlich wieder? Sprechen wir drüber mit dem Astrophysiker Michael Bücker. Grüß dich, Michael.
Hallo, guten Abend.
Ein halbes Jahr im Weltall, wo ganz andere Bedingungen ja herrschen, da macht sich ja schon einiges im Körper bemerkbar. Aber Alexander Gerst sah bei der Landung eigentlich ganz fit aus heute, oder hattest du einen anderen Eindruck?
Nee, den Eindruck hatte ich auch tatsächlich. Sie haben ja zuerst seinen Kollegen, den russischen Kosmonauten, der in der Mitte sitzt in der Soyuz-Kapsel als Kommandant und dann seine amerikanische Kollegin rausgeholt. Und als Alexander Gerst aus der Kapsel kam, da dachte ich auch, Daumen hoch, gelächelt, der macht einen guten Eindruck.
Jetzt muss er sich auf der Erde ja wieder einleben, akklimatisieren. Wie läuft das genau ab?
Er muss jetzt ein paar Wochen Reha-Programm machen. Da geht es darum, die vielen Veränderungen, die der Körper in einigen Monaten in der Schwerelosigkeit erfährt, so ein bisschen abzufedern. Man weiß, dass die Knochen abbauen, dass die Muskeln abbauen, obwohl die Astronauten auch auf der Internationalen Raumstation viel Sport machen. Es geht auch darum, dass der Kreislauf wieder in Gang kommt, weil das Herz plötzlich wieder gegen die Schwerkraft auch das Blut durch den Körper pumpen muss. Und natürlich ist der Gleichgewichtssinn erstmal angegriffen. Und diesen ganzen Sachen stellt sich der Alexander Gerst jetzt in einem ungefähr dreiwöchigen Reha-Programm.
Aber wenn der Astronaut direkt dann wieder auf der Erde ist, die ersten paar Minuten, kann er dann theoretisch alleine ein paar Meter gehen oder geht es gar nicht?
Nein, also nach so einem langen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation mutet man denen das nicht zu und es würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Deswegen sind auch gleich jede Menge Rettungskräfte in der Nähe und dann gibt es dieses schöne Ritual in der kasachischen Steppe, heute sogar im Schnee, die Astronauten erstmal auf Stühle zu setzen und ein paar Pressefotos zu machen. Alexander Gerst hat auch gesagt, er freut sich, dass er den Schnee riechen kann und obwohl er in dieser Gegend von Kasachstan noch nie gewesen war, fühlte er sich, als wäre er zu Hause angekommen.
Und jetzt ist er auch auf dem Weg, dann wieder nach Nordrhein-Westfalen und dann wieder zu seiner Familie. Kann er denn alles essen, alles trinken, was er will jetzt nach dem Aufenthalt?
Er bekommt in seinem Reha-Programm jetzt tatsächlich über Weihnachten ein paar Tage frei und hat auch schon angekündigt, dass er sich freut, die mit seiner Familie zu verbringen. Allerdings, da der Körper, wie gesagt, noch ein bisschen geschwächt ist und man auch davon ausgeht, dass auch das Immunsystem sich erstmal aufbauen muss, kann ich mir gut vorstellen, dass Alexander Gerst sich über Weihnachten vielleicht ein bisschen weniger zumampft und ein paar weniger Schnäpschen trinkt, als wir anderen das vielleicht bei unserer Familie machen.
Da unterscheidest du dich vielleicht davon, von ihm. Du selbst als Astrophysiker, kleine Träne verdrückt, dass er jetzt nicht mehr da oben ist, oder wie sieht's aus?
Er hat eine ganz tolle Botschaft gestern Abend noch rausgegeben an seine Enkelkinder, in der er davon spricht, dass wir auf unseren Planeten aufpassen müssen, dass man aus dem All keine Grenzen sieht und einsieht, dass die Kriege, die hier unten geführt werden, sinnlos sind. Ich glaube, da haben wir unseren besten Mann, einen unserer besten Leute hochgeschickt, und ich freue mich einfach, dass wir ihn haben.
Und unser bester Mann in den Sachen hat das alles kommentiert. Michael Bücker, Astrophysiker, über die kommenden Tage und das Leben im Leben eines Astronauten jetzt wieder auf der Erde. Alexander Gerst ist heute wieder wohlauf auf der Erde gelandet. Lieben Dank, Michael, fürs Gespräch. Tschüss.
Ebenso. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist nun in diesem Fall richtig? Sie sagt, er hat nach einem Stellungswechsel einfach das Kondom abgezogen und weitergemacht. Er hingegen sieht das etwas anders, wie die Gerichtssprecherin Lisa Jani aus Berlin uns erklärt hat.
Der Angeklagte hat sich dahingehend eingelassen, es habe einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gegeben. Er habe das Kondom dann aber abgezogen und den Geschlechtsverkehr außerhalb des Körpers zu Ende geführt.
Also in dem Fall steht Aussage gegen Aussage. Das Amtsgericht in Berlin musste jetzt entscheiden, wie?
Das Gericht ist in seinem Urteil den Ausführungen der Geschädigten gefolgt und hat ihr Glauben geschenkt, dass der Geschlechtsverkehr tatsächlich ohne Kondom zu Ende geführt wurde.
Das bedeutet 8 Monate auf Bewährung und?
Das Gericht hat außerdem den Angeklagten verurteilt, ein Schmerzensgeld in Höhe von 3.000 Euro an die Geschädigte zu zahlen. Und er muss die Kosten für medizinische Tests in Höhe von 95,59 Euro übernehmen. Aber auch das ist Teil des Urteilstenors, der noch nicht rechtskräftig ist. Und es wird nun das Landgericht Berlin oder das Kammergericht darüber zu befinden haben.
Sagt die Gerichtssprecherin Lisa Jani aus Berlin. Soweit erstmal dieser Fall. Jetzt sagt ihr, da habt ihr doch gestern schon drüber berichtet. Das stimmt so, ja. Aber wir konnten nicht alle Antworten und Aussagen endgültig bewerten. Eure Fragen im Netz haben wir aufgegriffen und klären die jetzt mit dem Fachanwalt für Strafrecht, mit Udo Vetter. Herr Vetter, auf Facebook fragt uns zum Beispiel Jenny, warum in diesem Fall nicht wegen Vergewaltigung geurteilt worden ist.
Also man muss ja so sehen, es gibt den Paragraphen des sexuellen Übergriffs, der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung. Das ist eine Steigerung. Die Vergewaltigung ist sozusagen die schlimmste Variante, also die härteste Tatbegehung. Hier war es letztendlich so, das hat die Gerichtssprecherin ja auch zutreffend gesagt, dass man eben lediglich auf einen sexuellen Übergriff urteilen konnte. Und das liegt ganz einfach daran, die Vergewaltigung wird in der Regel als Vollzug des Beischlafs definiert. Hier war es aber so, und das finde ich auch richtig an dem Gerichtsurteil, dass die Geschädigte, die Frau, ja als solche mit dem Beischlaf einverstanden war. Es ging hier nur um die Modalitäten des Beischlafs, also die Art und Weise.
Aber sie sagt doch deutlich, ich habe nur zu Sex mit Kondom eingewilligt. Ab wann ist es dann wirklich eine Vergewaltigung?
Also eine Vergewaltigung ist es dann, wenn gegen den Willen des Opfers in den Körper zum Beispiel eingedrungen wird, also der Vollzug des Beischlafs. Nur, wie gesagt, hier ist es ja gerade so, dass mit diesem Eindringen in den Körper war die Frau grundsätzlich erstmal einverstanden. Es kam nur dann eben auf die Modalitäten an, das heißt die Frage mit Kondom, ja oder nein. Und da sind wir eben dann bei der Frage, was ist gegen den erkennbaren Willen, so formuliert es das Gesetz, der Frau passiert. Und das war nicht der Beischlaf als solcher, sondern der Beischlaf, die sexuelle Handlung ohne Kondom. Ich gebe zu, das kann man juristisch durchaus auch anders sehen. Das wird auch in der Rechtswissenschaft und von den Gerichten unterschiedlich gesehen. Man könnte auch sehr gut sagen, wie die Fragestellerin das anführt, wieso ist das nicht doch eine Vergewaltigung? Also wie so oft in der Juristerei, 2 Juristen, 3 Meinungen, das muss man einfach diskutieren.
Von Markus kommt die Frage über die sozialen Medien bei uns, wenn die Frau schwanger geworden wäre oder sich zum Beispiel mit HIV angesteckt hätte, wäre dann anders entschieden worden?
Also wenn die Frau schwanger geworden wäre, dann wäre mit Sicherheit nicht anders entschieden worden. Denn bei uns gilt der Grundsatz in strafrechtlicher Hinsicht, dass ein Kind kein Schaden sein kann. Ja, also das ist sozusagen allgemeines Lebensrisiko, die Schwangerschaft. Das Kind als solche hätte also nicht zu einer anderen Strafe oder gar einer Strafschärfung geführt. Was anderes ist die Frage der HIV-Infektion, weil ja das Kondom, das abgestreift worden ist, gerade vor dieser HIV-Infektion auch schützen muss. Da wäre man dann sehr schnell schon wieder in dem Bereich, den das neue Sexualstrafrecht auch härter abgegrenzt hat, nämlich der schweren gesundheitlichen Schädigung, wobei eben nur eine Gefahr erforderlich ist. Das heißt, wenn HIV-Risiko erhöht oder gar ausgelöst wird, dann kann es sich um einen besonders schweren Fall der Vergewaltigung handeln. Und da haben wir dann Mindestfreiheitsstrafen von 3 Jahren aufwärts. Also das hätte in der Tat einen großen Unterschied gemacht.
Jetzt drehen wir den Fall mal um, denn wie sieht es umgekehrt aus? Fragt über Facebook Patrick, wenn eine Frau beim Sex dem Mann gegen seinen Willen das Kondom abzieht, wäre das auch strafbar für die Frau?
Ja, der Tatbestand des sexuellen Übergriffs, der ja sozusagen diese Nein-heißt-Nein-Regelung jetzt kodifiziert hat seit 2 Jahren, die gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Das heißt also, der sexuelle Übergriff kann durchaus auch von einer Frau auf einen Mann begangen werden. Und da ist es genauso, dass auch der Mann Ort, Zeit und Modalitäten des Sex definieren kann und mitbestimmen kann. Und wenn auch der Mann dann sagt, ich möchte nicht ohne Kondom, sondern nur mit Kondom und die Frau vereitelt das, wäre das eben auch ein sexueller Übergriff. Derselbe Tatbestand, wegen dem der Polizist verurteilt worden ist.
Häufig ist uns auch die Frage gestellt worden, zum Beispiel von Ticha oder von Jan Malte, wenn die Frau nicht die Pille nimmt, obwohl sie dem Mann das gesagt hat, wäre das auch strafbar?
Also ein Kind ist kein Schaden. Das ist ein wichtiger Grundsatz im deutschen Recht. Und insofern sind die Fälle, dass eine Frau wider besseren Wissens dem Mann im Unklaren darüber lässt, dass sie nicht verhütet, nicht strafbar. Es kann allerdings natürlich eine Frage dann sein, wenn es später um den Unterhalt geht. Und zwar nicht um den Unterhalt für das Kind. Diesen muss der Mann so oder so bezahlen, denn es ist der Vater, aber es kann durchaus sein, dass dann mögliche Unterhaltsansprüche der Frau für sich selber, weil sie sich um das Kind kümmern muss, reduziert werden, weil das eben dann sozusagen eine Art in Anführungsstrichen Betrug gewesen ist. Aber auch das ist natürlich nur in engen Grenzen möglich.
Mann wurde in Berlin zu 8 Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe von knapp 3.100 Euro verurteilt, weil er angeblich beim Geschlechtsverkehr heimlich das Kondom abgezogen hat. Udo Vetter hat uns das Recht dazu erklärt. Er ist Fachanwalt für Strafrecht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ein spannender Rechtsstreit, der heute vorerst zu Ende ging. Felicitas gegen den Bayer-Konzern. Es geht um Schmerzensgeld und das Verbot einer Antibabypille. Felicitas Rohrer, 33 Jahre, sagt, die Antibabypille, die Bayer vertreibt, die hat sie krank gemacht. 2009 hatte sie eine lebensgefährliche Lungenembolie. Sie ist bis heute schwer eingeschränkt, hat körperliche Schäden davongetragen, darf nicht schwanger werden und muss auch Blutverdünner nehmen.
Es ist körperlich anders geworden, es ist seelisch anders geworden, ich bin ein anderer Mensch geworden, die Zukunft ist anders geworden, es ist alles anders geworden wie geplant und das einfach nur, weil man 8 Monate lang die Pille genommen hat.
Das hat sie so ehrlich 2016 den Kolleginnen und Kollegen von der Story im Ersten erzählt. Die Pille von Bayer nennt sich Jasminell. Felicitas, das wissen wir heute, hat vor Gericht verloren. Das Landgericht in Waldshut sagt, die 34-Jährige habe nicht zweifelsfrei nachweisen können, dass ihre gesundheitlichen Probleme von dieser Verhütungspille kommen. Deshalb hat sie auch keinen Anspruch auf Schmerzensgeld. Ich habe darüber heute mit der Gynäkologin Maggie Banzi-Paluchowski gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, welche Hormonpräparate zur Verhütung ein erhöhtes Thromboserisiko haben.
Also wenn wir über Hormonpräparate zur Verhütung sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Hormonpillen selbst, sondern es gibt auch Hormonspiralen zum Beispiel oder Hormonstäbchen. Und wiederum bei den Hormonpillen gibt es welche, die aus 2 Hormonen bestehen, das heißt sowohl ein Östrogen als auch ein Gestagen beinhalten. Das sind die Kontrazeptiva oder Verhütungsmittel, die am häufigsten zur Anwendung kommen. Und eine zweite Gruppe sind Pillen, die ausschließlich das Gestagen haben. Mhm. Und diese scheinen kein erhöhtes Thromboserisiko mit sich zu bringen. Allerdings sind sie etwas schwieriger in der Anwendung, weil man immer sehr regelmäßig, immer um die gleiche Uhrzeit die Pille einnehmen muss. Mhm. Das ist nicht für jede Frau deswegen geeignet.
Und bei den ganzen Verhütungsmethoden, die Sie aufgezählt haben, also Spirale und Stäbchen und Pillen, kann man da ausmachen, wo man ein erhöhtes Thromboserisiko hat?
Gerade bei den kombinierten Pillen, das heißt, die sind, die aus zwei Hormonen bestehen, gibt es immer ein etwas erhöhtes Thromboserisiko. Und das Thromboserisiko unterscheidet sich je nachdem, welches Gestagen zum Einsatz kommt. Das heißt, diese Pillen unterscheiden sich voneinander, eben indem sie unterschiedliche Gestagensubstanzen beinhalten. Und wir wissen mittlerweile, dass die Pillen der neueren Generation gar nicht besser sind als die, die wir früher eingesetzt haben. Im Gegenteil, Yasminel, also die Pille, die eben die Patienten im Gerichtsstreit verwendet hat, ist eigentlich eine relativ neue Pille.
Da sagen Sie neue Generation. Ab welcher Jahreszahl zählt was zur neuer Generation?
Wir sprechen von 4 Generationen momentan und gehen im Moment davon aus, dass 2. Generation ein Gestagen beinhaltete, das relativ wenig Thromboserisiko mit sich brachte. Das ist das sogenannte Levonorgestrel. Und das ist eine Pille, die wir vorrangig mit Patienten besprechen, die von sich aus ein erhöhtes Thromboserisiko haben. Oder wir besprechen von vornherein, dass wir auf das Östrogen verzichten.
Jetzt sagen Sie, Gestagensubstanz, das ist so das Wichtige, dass man drauf schaut. Da kann es dann wirklich zu Komplikationen kommen. Ausschließlich oder spielen da noch andere Faktoren eine Rolle?
Genau, sehr wichtig ist, dass bevor überhaupt die Pille verschrieben wird oder generell ein Verhütungsmittel, dann muss man natürlich die Vorgeschichte der Patienten erheben und die sogenannten Risikofaktoren erfassen. Zum Beispiel anders berate ich eine junge, gesunde und schlanke Frau, die nicht raucht, und anders eine Frau, die einige Faktoren einfach schon hat, ohne dass sie die Hormonpille einnimmt. Zu Risikofaktoren zählt vor allem das Rauchen, ganz wichtig. Auch Übergewicht spielt eine Rolle. Frauen, die zuckerkrank sind, befragen wir, ob die Zuckerwerte gut eingestellt sind, ob irgendwelche Schäden bezüglich der Nierenfunktion beobachtet worden sind und natürlich, wie die Familienanamnese ist. Das heißt, ob es Personen in der Familie gibt, die auch Thrombosen schon bekommen haben oder ob die Patientin vielleicht selbst eine Thrombose schon erlitten hat.
Wird das so detailliert in der Praxis gemacht, Ihrer Meinung nach, Feststellung?
Heutzutage gehört das eigentlich zum Standard, denn es hat sich rumgesprochen, dass das Thromboserisiko da ist, dass es sehr wichtig ist. Und tatsächlich bei Frauen, die viele Risikofaktoren aufweisen, kann es sein, dass der Gynäkologe knallhart sagt, Entschuldigung, Ihnen verschreibe ich die Pille nicht. Das ist einfach ein zu hohes Risiko.
Aber es gibt keine Pille auf dem Markt, bei der man komplett ein Thromboserisiko ausschließen kann?
Momentan gehen wir davon aus, dass diese Minipillen, also Pillen, die nur ein Gestagen beinhalten, keine Erhöhung des Thromboserisikos mit sich bringen.
Welche gesundheitlichen Probleme lassen sich denn zweifelsfrei auf Konsum von Babypille heutzutage zurückführen?
Wir wissen, dass es eine kleine Erhöhung des Risikos für Brustkrebs geben kann, besonders vom hormonempfindlichen Brustkrebs. Frauen, die aus Familien kommen, in denen mehrere Personen Brustkrebs hatten, sind bei diesen Mitteln vorsichtig. Thrombose und Lungenembolie gehören auch zu allgemeinen Risiken von den kombinierten Pillen. Genau.
Das sagt die Gynäkologin Maggie Banzi-Paluchowski aus Hamburg. Heute ist ein interessanter Rechtsstreit zu Ende gegangen. Eine Frau hat Bayer verklagt, weil sie der Meinung ist, die Pille Yasminel hat sie krank gemacht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nee, nicht jede Weihnachtskarte generiert direkt einen eigenen Hashtag auf Twitter, aber eine schon. Da steht nämlich der Text, egal woran Sie glauben, wir wünschen Ihnen eine besinnliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr. Zu sehen ist unser Ministerium für Migration, Flüchtlinge und Integration im Kanzleramt mit der Chefin Annette Wiedmann-Mautz. Klingt erstmal nicht schlecht. Haben wir uns auch gedacht, aber da fehlt was. Bei diesem Text, es fehlt Weihnachten. Eine Weihnachtskarte ohne das Wörtchen Weihnachten. Ist es schlimm? Der traditionsbewusste Teil von Twitter findet, ja, das ist ordentlich schlimm. Wir finden, Weihnachtskarten sind sowieso eine schwierige Angelegenheit. Da die richtigen Worte zu finden, das ist schwer. Für solche Fälle haben wir Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting. Er will auch Kärtchen zu Weihnachten verschicken und hat für uns mit euch zusammen geklärt, was man da am besten draufschreibt.
Es geht ja um Weihnachtskarten, also das ist ja kein verfängliches Thema eigentlich.
Ja, eigentlich hat Lennart recht. Weihnachtskarten schreiben, das habe ich auch immer bisher zack zack erledigt. Aber jetzt merke ich, wie beim Wort Weihnachtskarte, wie mir der Puls raufgeht.
ich verstehe schon, wenn man sich darüber ein wenig wundert, dass Weihnachten dort nicht drankommt.
Wundern ist das eine. Aber direkt stinksauer werden, wie jetzt so viele auf Twitter, weil die Weihnachtskarte nicht allgemeinen Standards entspricht oder den eigenen Erwartungen, das bringt mächtig Druck in den Kessel. Also was tun?
Ich schreibe generell keine Weihnachtskarten. Also nie.
Kannst du auch nichts falsch machen.
Ja, eben.
Entweder keine Karten mehr schreiben oder Hilfe holen. Zum Beispiel bei Jacqueline Schäfer, professionelle Redenschreiberin und Präsidentin des Verbandes der Redenschreiber in deutscher Sprache.
Eine Weihnachtskarte ist im Prinzip eine kleine verschickte Rede im Kartenprofil.
Ihr erster Tipp? Sich die Situation vergegenwärtigen. Ich sollte erstens als Sprecher erkennbar werden. Dann sollte ich mir überlegen, an wen ich mich richte. Und drittens das Thema, die Message. Die drei Punkte bilden das rhetorische Dreieck. Wenn ich alles im Blick habe, kann eigentlich nichts schiefgehen.
Vorbereitung. Vorbereitung ist alles. Ich muss mir genau diese Fragen stellen. Wen spreche ich an? Welches Verhältnis habe ich zu dieser Person?
Und dann einfach entweder was Kleines Persönliches aus der Vergangenheit oder was Erfreuliches Zukünftiges. Oder du machst es so wie Laura.
Ja, ich habe einen Freund in Hamburg, den ich vermisse, den Benjamin. Den habe ich einfach geschrieben, ich vermisse dich, du Arschkrampe. Schöne Tage.
Guter Effekt, wenig Aufwand. Wer davon träumt, aber gerade überhaupt keinen Einfall hat, der könnte auf die Idee kommen, im Netz nach Weihnachtskarten-Textbausteinen zu suchen.
Die Zukunft kann zwar keiner voraussehen, aber man kann immer die Grundlagen für Zukünftiges schaffen. In diesem Sinne wünsche ich dir euch, auch deiner Familie, für die Weihnachtstage viel Zeit zur Besinnung und für das neue Jahr viel Gesundheit, Glück und Erfolg. Viele Grüße.
Es gibt hunderte solcher Textbausteine. Damit verhinderst du eventuell einen Shitstorm, aber mehr auch nicht.
Was mir da jetzt tatsächlich noch fehlt, ist ein Danke.
Gut, das könnte man jetzt noch hinten dran setzen, das Danke. Aber auch dann bleibt es ein Textbaustein.
Ganz schlechte Idee. Auf jeden Fall eine ganz schlechte Idee. Textbaustein und Reden schreiben oder persönliche Briefe schreiben, das schließt einander komplett aus.
Einfach, weil der Textbaustein zwar das Thema treffen kann, aber nie das, was zwischen Sender und Empfänger wirklich los ist. Müsste sich aber mit Jacqueline Schäfers Tipps im Hinterkopf vermeiden lassen.
Aber ich würde noch nicht direkt auf die Karte schreiben. Ich würde das einfach mal in den Computer schreiben. Oder wenn jemand gern mit der Hand schreibt, einfach mal runterschreiben und sich das dann laut vorlesen. Sich vorzustellen, die Karte kommt und da liest vielleicht der eine dem anderen die nette Karte vor, die gekommen ist. Und wenn das flüssig rüberkommt, dann habe ich eigentlich schon ziemlich viel richtig gemacht, wenn nicht sogar alles.
Wem das jetzt alles nichts sagt, weder die Redenschreibermethode noch der Arschkrampen-Style, der kann das auch so machen wie Mine.
Hallo.
Mine macht Musik und feiert auch mit uns hier bei Deutschlandfunk Nova zusammen den zweiten Weihnachtstag. Statt Weihnachtskarten verschickt sie Plätzchenpakete.
Ich habe 4 verschiedene Sorten gebacken. Zimtsterne, Hafer-Vanillekekse, Kokosmakronen und Schokokrossis.
Das Gute bei Weihnachten ist ja eigentlich, die Message an sich ist klar. Freude, Nächstenliebe. Jetzt brauchst du nur noch die Garnitur.
Ich fände es einfach nur schön, wenn derjenige sich freut und weiß, dass ich an ihn gedacht habe.
Ob Kekse oder Arschkrampe. Dieser Druck, der da jetzt gerade auf der Weihnachtskarte liegt, den die Twitter-Weihnachtskarten-Experten-Trolle da aufgebaut haben, der muss weg. Wer bei Weihnachtskarten rumstänkert, der hat ungeschriebene Weihnachtskarten auf dem Gewissen.
Also ich hätte da einfach keine Lust mehr, wenn ich eine Weihnachtskarte schreibe und jemand sagt, oh Mann, ich habe deine Weihnachtskarte gekriegt, das finde ich ja echt unfreundlich. dann hätte ich, glaube ich, keine Lust mehr, welche zu verschicken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ein Problem. Und dieses Problem liegt rechts, manchmal auch links. Zumindest gerade ist es rechts bei der Polizei in Hessen, auch bei der Bundeswehr kennt man das. Rechte Extremisten in den eigenen Reihen. Leider normal finden jetzt die Grünen. Sie glauben, dass Berufe mit Uniform und Waffen genau solche Leute anziehen würden. Heute fordert Grünen-Chef Robert Habeck unter anderem mehr Bildung bei der Polizei. Wir haben uns gefragt, wie soll das genau aussehen und würden Weiterbildung und Präventionsmaßnahmen bei der Polizei denn da wirklich helfen? Darüber habe ich heute mit Andreas Zick gesprochen. Er ist Gewalt- und Konfliktforscher. Ich wollte erstmal von ihm wissen, jetzt gibt es diese Forderung eigentlich öfter mal nach solchen Vorfällen. Was hält er davon?
Ja, ich finde ja erstmal die Forderung ganz gut, aber solche Forderungen dürfen nicht so allgemein im Raum stehen bleiben. Also gibt es immer eine Empörungskultur und danach passiert nichts. Da muss man schon mal genau hingucken, bei welchen Polizeien findet das nicht statt. Es gibt Polizeien, die in der Ausbildung hier in NRW tatsächlich Trainingsmodule haben, die sich eben mit Extremismus, mit Vorurteilen, mit Menschenfeindlichkeit und Stereotypen, ist der Arbeitsalltag, beschäftigen.
Jemand, der extremes Gedankengut in sich trägt, der wird doch plötzlich nicht durch einen Workshop wieder in eine andere Richtung gelenkt, oder?
Nee, aber tatsächlich haben wir mal mit der Kölner Polizei die letzte Silvesternacht zusammengearbeitet. Da trifft man dann auch auf Polizeien, die sehr negative Meinungen haben über interkulturelle Respektmaßnahmen, die wir dort hatten vor Ort und so weiter. Und da muss man mit den Einzelnen arbeiten. Aber wesentlich ist in der Prävention, es muss ein Vorwarnsystem geben. Extremistinnen und Extremisten haben in diesen Organisationen nichts zu suchen und die muss man vorher rausfiltern. Das ist schwierig, weil das ja immer ein Imageschaden ist bei der Polizei. Mhm. Aber man kann Diagnoseinstrumente entwickeln. In den Bewerbungsgesprächen muss dieses Thema sein und dann auch Intervention, wenn das auftaucht. Also da muss man schon ganz systematisch einen Maßnahmenkatalog entwickeln, den ich überhaupt nicht sehe. Und da muss man sich auch dann von vornherein dem Phänomen stellen.
Ich meine, das ist die eine Seite, dass man sagt, man braucht vielleicht Gesinnungstests, dass diese Menschen eben...
Ja, ich würde sie nicht so nennen. Ne?
Warum nicht?
Weil was ist Gesinnung? Es geht da um ganz klare rechtsextreme, extremistische Einstellung, die wir ja auch in der Bevölkerung messen. Die kann man dann eben bei den Polizeien messen. Das ist ja nicht eine Gesinnung, das hat immer so ein Geschmäckle, sondern die Polizei hat eine ganz klare Richtlinie, ganz klare Aufgabe. Das ist das Neutralitätsgebot, das hat ja eine hohe Priorität, das Neutralitätsgebot. Das muss man eben immer wieder überprüfen. Es gibt große Untersuchungen, dass Polizistinnen und Polizisten auch in ihrem Arbeitsalltag gar keine Gelegenheit haben, kritische Situationen aufzuarbeiten, auch geschützt darüber zu reden, dass vielleicht Kolleginnen und Kollegen rassistische Äußerungen machen. Da fehlt es also an einem Raum, wo man das sensibel aufarbeiten kann. Diese Räume muss man schaffen, also von der Prävention zur Beratung, zur Intervention. Und die Gesinnung selber wird eigentlich dann relativ schnell deutlich, wenn man solche Präventionsmaßnahmen anlegt. Das ist wie in Schulen ohne Rassismus. Sobald wir so eine Schule haben, sind wir auch viel sensibler und eher imstande, im Vorfeld Personen zu entdecken, die eben bestimmte Ideologien vertreten.
Mhm. Warum glauben Sie, Ihrer Meinung nach, ziehen solche Berufe, die bei der Polizei oder vielleicht auch bei der Bundeswehr, denn Menschen an, die so extreme Einstellungen haben? Denn so scheint es ja mal zu sein.
Naja, bei Hardcore-Rechtsextremen erleben wir das immer wieder, dass alleine die Ausbildung an der Waffe attraktiv ist. Es ist ein hierarchisches Unternehmen. Man ist der Meinung, dass Polizeien in der Regel konservative, straforientierte Einstellungen haben. Also in dem ganzen Bild von Polizeien, was wir auch in der Gesellschaft haben und auch so dulden, Polizei ist für Sicherheit und Ordnung zuständig, das ist attraktiv für junge Leute, die eben Sicherheit und Ordnung suchen. Und dann kann man in den Polizeien eben, das erleben wir ja jetzt, sich auch abschotten. Der Polizeiapparat ist zum Teil eben eine abgeschottete, totale Institution. Das wird die Kunst sein in der Zukunft, da mehr unabhängige Kontrolle reinzubringen. Wir haben überhaupt gar keine Studien über das Ausmaß eben von Extremismus bei der Polizei. Unabhängige Studien. Das haben wir in der Bevölkerung, an Schulen, in vielen Bereichen da nicht, weil die Institution da zum Teil auch zumacht, Angst hat vor Imageschaden, vor Veränderung. Und das ist natürlich attraktiv, sich dort zu sammeln.
Herr Zick, eine Frage noch on top. Jetzt sind Sie Gewalt- und Konfliktforscher. Mal angenommen, Sie würden jetzt als Unternehmensberater zur Polizei gehen. Wie lange bräuchten Sie, um den Laden wieder umzukrempeln?
Das kommt auf das Bundesland an. Wir haben bei der Kölner Polizei für eine gute Silvesternacht, die rassismusfrei war, 5 Monate gebraucht. Man kann mit kleinen Maßnahmen was machen, aber es braucht hier eine viel längerfristige Struktur. Außerdem muss es eine Daueraufgabe sein. Da reicht nicht eine Intervention. Sie müssen einen Maßnahmenkatalog, Sie brauchen ein Strategiepapier zur Prävention bei Extremismus und menschenfeindlichen Vorurteilen bei der Polizei.
Das sagt Andreas Zick. Er ist Gewalt- und Konfliktforscher. 6 Polizeibeamte in Hessen werden nämlich verdächtigt, rechtsextreme Chatnachrichten ausgetauscht zu haben. Der Fall soll auch im Zusammenhang mit einem Drohschreiben an eine Nebenklägervertreterin im NSU-Prozess stehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rahel Klein ist heute Abend mit im Studio.
Moin.
Welche Bravo-Poster hattest du?
Ich habe tatsächlich die Bravo nicht gelesen.
Ach, schau an.
Ich bin kein Bravo-Konsument gewesen.
Am Ende der Sendung klären wir auf, welche Heftchen bei dir zu Hause lagen, in deiner Kindheit. Ich hatte einen Starschnitt von der Bravo-Poster von Guns N' Roses damals.
Das ist ja sehr erwachsen von
Musste
dir gewesen.
Musste ich aber dann wieder abhängen, weil ein Totenkopf drauf war und das fand meine Mutter nicht so gut.
Ach, das hätte meine Mutter sein können.
Gregor Gysi, der war nicht unser Vater und er ist es auch noch nicht. Der war bisher aber noch nicht Posterboy in der Bravo da abgebildet. Der hätte aber einen ganz anderen Wunsch, wer auf so einem Poster mal drauf sein soll. Nämlich
Lars Eidinger, 42 Jahre alter Schauspieler, kennt man unter anderem aus mehreren Tatortfilmen, hat ja auch bei Babylon Berlin mitgespielt und aktuell ist er im Kino mit Bjarne Mädel in 25 Kilometer pro Stunde zu sehen. Und genau diesen Lars Eidinger, den hatte Gregor Gysi Anfang Dezember bei einem Interview getroffen und da hatte Lars Eidinger eben gesagt, dass er ganz gerne mal auf einem Poster in der Bravo wäre, dass er aber wohl nicht so ganz dem Zielpublikum entsprechen würde. Mhm. Und da hat Gregor Gysi gesagt, ey, ich helfe dir dabei. Und dann hat er einfach mal einen Brief an die Bravo geschrieben.
Und in diesem Brief, was steht da genau drin?
Naja, Gregor Gysi schreibt, dass ihm nichts anderes eingefallen sei, als einen Brief zu schreiben. Er wollte Lars Eidinger gerne helfen. Und oben im Briefkorb sieht man auch ganz offiziell seinen Stempel. Ja, Gregor Gysi, Mitglied des Deutschen Bundestages, also hochoffiziell. Und in diesem Brief lobt er Eidinger eben als sehr erfolgreichen jungen Schauspieler und sagt, dass es doch vielleicht wirklich keine schlechte Idee sei, ihn mal auf einem Poster abzubilden. Mhm. Und dann sagt er ganz am Ende noch, dass er sich über eine kleine nette Antwort sehr freuen würde.
Und hat er diese kleine nette Antwort bekommen?
Hat er bekommen. Bravo-Chefin Yvonne Huckenholz schreibt, dass es tatsächlich wohl eher andere Stars bei der jugendlichen Zielgruppe sind, ja, die ganz vorne auf der Beliebtheitsskala sind. Aber sie macht dann doch den Vorschlag, dass man die Community in den sozialen Netzwerken doch einfach abstimmen lässt, ob sie Lars Eidinger haben wollen.
Tolle Sache, Schwarmintelligenz. Da kann man mal forschen gehen. Was sagt denn der Schwarm?
Der Schwarm sagt, also auf Twitter konnte man abstimmen, haben über 6.000 Menschen bisher gemacht und aktuell sind 88% dafür, dass Lars Eidinger Bravo Posterboy wird. Ja, auf Twitter und Facebook fordern manche sogar einen Star-Schnitt, also eine mehrteilige Posterreihe. Könnte also gut sein, dass sich Lars Eidinger-Fans bald die Bravo kaufen müssen, dank Gregor Gysi.
Linken Politiker Gregor Gysi setzt sich auf jeden Fall für Lars Eidinger ein. Schauspieler will nämlich gerne mal aufs Poster in eine Bravo-Starschnitt, vielleicht der Kopf oder halt auch alle anderen Teile des Körpers. Und da hat Gysi direkt mal einen Brief an die Bravo geschickt und diesen Vorschlag unterbreitet. Schön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.